Unsere Branche steht nicht gerade im Fokus, wenn es um Innovationen geht, wenn es darum geht, neu zu denken. Und dabei gibt es so viele KollegInnen, die den Mut haben, ein starres System in Bewegung zu bringen. Wir von BA Techs wollen auch neu, immer, und empfinden dabei eine große Genugtuung. Und deswegen lassen wir euch in unserem Podcast BA Techster teilhaben, wenn unsere Wegbegleiter Impulse setzen. Seid dabei und lasst euch inspirieren.
Herzlich willkommen zur neuen Episode vom BA Techster. Ich bin Ulrich Britting und ich freue mich, Veronika von Heise Rothenburg zu begrüßen, Geschäftsführerin von Everphone, Aufsichtsrätin, Influencerin im Female-Business-Bereich. Herzlich willkommen, Veronika.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Wir haben uns ja mal im Taxi kennengelernt auf der Accounting Summit. Fast schon 2 Jahre ist es her, dass du dich an diese Fahrt erinnert hast und die Einladung angenommen hast. Wir wollen ein bisschen über das sprechen, was dich ausmacht, was Everphone ausmacht und was dich bewegt. Und ich würde direkt mit einer Frage anfangen. Was begeistert dich heutzutage gerade?
Ja, im Moment kommen bei Everphone gerade viele gute Dinge zusammen. Einerseits ist Circular Economy bei uns immer noch sehr gefragt. Unsere Kunden, gewerbliche Großkunden, die ihre Mitarbeitenden mit betriebsbereiten Smartphones, Tablets und Laptops ausstatten wollen, fragen immer öfter danach. Andererseits sind wir jetzt gerade in der Unternehmensphase an einem Punkt, in dem wir nicht mehr nur über Skalieren reden, sondern es tatsächlich operativ jeden Tag zeigen. Das ist für CFOs natürlich immer sehr befriedigend, weil es sich letztlich auch in den Zahlen zeigt und 2025 noch nicht testiert, aber haben wir sowohl beim Wachstum mit 100 Millionen Umsatz und EBIT von mehr als 3,5 Millionen sehr, sehr deutliche Fortschritte gemacht. 2026 wird es genauso gut weitergehen. Wir haben gerade heute am 26. Januar veröffentlicht, dass wir unsere neue Finanzierung an den Start gebracht haben, die nochmals die Refinanzierungsmarge gesenkt hat, sodass wir jetzt eben mehr Geschäft günstiger einfinanzieren können, was letztlich auch wieder unserem Neugeschäft zugutekommt.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu diesen ganzen Achievements. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, was ihr macht, aber kannst du noch mal ein bisschen mehr beschreiben, was macht Everphone genauer?
Wir sind der One-Stop-Shop für mobile Arbeitsplätze, das heißt Laptops, Tablets und Handys. Und wir stellen Hardware, Software und Nachhaltigkeit so zusammen, dass sich interne IT-Abteilungen endlich wieder um das Wesentliche kümmern können.
Jetzt die Frage, was ist das Wesentliche?
Naja, jedenfalls nicht die Geräteverwaltung, die ja in den internen IT-Abteilungen oftmals noch sehr händisch passiert. Da liefert zum Beispiel die Leasinggesellschaft oder ein Hersteller 1000 iPhones auf der Palette an und die IT-Support-Mitarbeitenden müssen die dann manuell konfigurieren, müssen die den einzelnen Mitarbeitenden manuell zuweisen und dann die Menschen auch irgendwie vor Ort kriegen, um ihnen das neue Telefon in die Hand zu drücken. Was passiert dann? Es klappt nicht, es gibt eine Menge Fragen und das muss dann wieder der IT-Support machen. Wir sind user-centric, das heißt, zum Start brauchen wir eigentlich nur die E-Mail-Adresse derjenigen Mitarbeitenden, die im nächsten Monat das Unternehmen neu betreten oder das Unternehmen verlassen. Und alles darüber hinaus wickeln wir ab. Die Mitarbeitenden können sich auf unserem Portal ihr Wunschtelefon aussuchen, Samsung mit Android oder iPhone. Mit dem Apple-Betriebssystem oder auch andere Modelle, je nach vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber, erhalten das Gerät an ihre Wunschadresse, ob in der Arbeit oder zu Hause oder bei der Oma, wenn sie gerade auf Vacation sind, müssen das Gerät nur einschalten und ans WLAN konnektieren und ab dann läuft die Installation sowohl des Mobile Device Managements als auch aller Apps und Sicherheitsvorkehrungen, die der Arbeitgeber vorab mit uns abgestimmt hat.
Cool, ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen.
Genau das wollen wir liefern.
Glückliche Kundinnen, das ist das Ziel. Was ist dein Verantwortungsbereich in dem ganzen Setup?
Ich darf eine sehr breite Rolle bei Everphone ausfüllen und ich sage manchmal, es ist so der 360-Grad-Blick auf das Unternehmen, denn neben den klassischen Finanzthemen, also Accounting und Controlling, verantworte ich drei weitere entscheidende Bereiche. Einerseits Legal und Compliance, hier legen wir das Fundament, denn wir haben natürlich ein reguliertes Umfeld, in dem wir sehr große Bankenfinanzierungen eingehen und da ist Rechtssicherheit kein Nice-to-Have, sondern einfach unser Enabler für mehr Geschäft. Genau das Gleiche gilt auf der Kundenseite. Wenn man mit DAX-Konzernen Geschäfte machen will, dann braucht man hier natürlich auch sorgfältig abgewogene, aber auch durchsetzungsfähige Verträge, die zum Beispiel auch die Haftung ganz klar verteilen. Der zweite Bereich ist People and Culture, denn am Ende skalieren wir keine Excel-Tabellen, sondern ein Team. Und dass People and Culture bei mir liegt, hilft uns Wachstum und Unternehmenskultur auch sehr eng mit unserer Zahlenseite zu verzahnen. Und drittens natürlich Data. Man spricht immer von Big Data und dem Öl der Zukunft. Bei uns ist es tatsächlich so, die Daten sind unser Treibstoff. Und nur dadurch, dass wir unsere Rohdaten seit sehr langer Zeit sammeln und sie zum Beispiel mittels Machine Learning zu echten Insights auseinanderdividieren, können wir nicht nur basierend auf Bauchgefühl, sondern evidenzbasiert entscheiden. Das hat auch ganz maßgeblich dazu beigetragen, neue Banken von unserem Geschäftsmodell zu überzeugen.
Ja, sehr, sehr cool. Und ihr habt gerade einen ganz besonderen Preis gewonnen. Den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wir kennen uns ja auch über den Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, aber was bedeutet der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für euch und für dich persönlich?
Für mich ist es eine große Bestätigung unseres Geschäftsmodells, denn wir sind ja nicht angetreten, um auch ein bisschen grün zu sein, sondern unser gesamtes Geschäftsmodell ist eines der Circular Economy und damit darauf ausgerichtet, Elektroschrott zu reduzieren. Dass wir das auch wirklich erreichen, beweist übrigens auch eine Studie des Fraunhofer Instituts, an der wir mitwirken konnten. Und wir haben da über 1,5 Jahre Daten und Informationen zugeliefert, um das wirklich bestätigt zu kriegen. Dass diese Arbeit jetzt auf so einer großen Bühne gewürdigt wird, zeigt, dass Nachhaltigkeit und profitables Wachstum sich nicht ausschließen, sondern sich bedingen. Und es ist natürlich auch ein Teil unserer Glaubwürdigkeit. Wir sehen ja gerade an der politischen Haltung, dass Nachhaltigkeitsbemühungen zurückgeschraubt werden, dass wir so einen Preis trotzdem erhalten und dass er trotzdem weiter bestehen bleibt und ausgelobt wird, zeigt, dass man auch Themen verfolgen darf und verfolgen sollte, die vielleicht momentan nicht im Mainstream sehen, aber einfach der Treiber und die Werte unseres Unternehmens sind.
Ja, vielen Dank für diese Insights. Nachhaltigkeit ist ja immer als Kostenfaktor und Bürokratiehürde verschrien in der aktuellen Diskussion. Wie schafft ihr es, Wachstum und Nachhaltigkeit zu verbinden, auch in den Zahlen und Strukturen, die ihr baut?
Ich würde es gerne in drei Teile teilen. Die Basis ist natürlich unser zirkuläres Businessmodell. Wir verkaufen keine Hardware, sondern wir vermieten sie. Das bedeutet, wir haben auch ein sehr starkes Eigeninteresse daran, dass die Geräte lange halten und danach wieder aufbereitet werden. In Zahlen ausgedrückt heißt es, ein zweites Leben für Smartphones spart massiv CO2 ein im Vergleich zur Neuproduktion. Das sind je nach Marke und Modell zwischen 60 und 90 Kilo. Mittlerweile bringen wir sogar refurbished Devices in den dritten Lebenszyklus und das ist natürlich aus Perspektive der Nachhaltigkeit der Best Case und hilft auch auf Kundenseite, die Kosten gering zu halten. Dieses zirkuläre Modell löst auch ein weiteres Problem, über das unter anderem das Handelsblatt berichtet hat. In typischen Kauf- oder Eigenbeschaffungsmodellen wird normalerweise nur ein Bruchteil der Geräte von den Nutzern tatsächlich zurückgeschickt und landet dann in den Schubladen der IT-Admins. Das Recycling ist dann natürlich ineffizient, weil nur ein Bruchteil der Ressourcen auch wirklich wiederverwendet werden kann. Und deswegen stellen wir in unserem Modell sicher, dass die Geräte auch bei uns zurückkommen und damit refurbished werden können. Das hat bei ungefähr 99% der Geräte geklappt und der Rest, kann man sich vorstellen, ist entweder Totalschäden oder auch der ein oder andere Diebstahl. Dadurch ist unser Modell schon im Kern deutlich nachhaltiger als andere Modelle, weil wir eben immer wieder die Geräte recyceln können. Zudem kompensieren wir natürlich alle Emissionen, die an den Stellen entstehen, auf die wir in unserer Position wenig Einfluss haben, zum Beispiel bei der Produktion, sodass wir Net Zero sind und darüber auch unseren Kunden entsprechende Zertifikate zur Verfügung stellen können. Das war sozusagen der Base Layer. Jetzt kommt drauf die Finanzierungsstruktur. Da wir die Eigentümer der Geräte sind, brauchen wir natürlich viel Fremdkapital. Wir nutzen hierfür Asset-based Strukturen. Und reizvoll daran ist, wie vorher auch schon erwähnt, Banken und Fremdkapitalinvestoren achten auch heute noch auf ESG-Kriterien und wir konnten in dieser Struktur einen kleinen Kicker, also eine kleine Verbesserung der Zinsmarge wegen unserer herausragenden ESG-Leistung generieren. Unsere Nachhaltigkeit ist insofern also ein direkter Hebel für bessere Finanzierungskonditionen. Und dann würde ich sagen, ist auch Transparenz und damit Daten als Grundlage der Transparenz wichtig, als letzter Layer. Wir versuchen wirklich alles zu messen. Wie lang ist die Lebensdauer eines Gerätes? Wie hoch ist die Reparaturquote in bestimmten Branchen? Und diese Daten fließen natürlich direkt einerseits in unsere P&L, andererseits auch in die Neukalkulation ein. Die Nachhaltigkeit ist bei uns also kein Add-on, sondern einfach auch ein Performance-Indikator.
Ja, der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist ja einer der bekannteren. Und gerade in der heutigen Zeit ist ja die Frage, was habe ich von so einem Nachhaltigkeitspreis überhaupt? Was ist die Bedeutung von diesem Preis für euch in der heutigen Zeit?
Ich finde, der Preis ist heute wertvoller als zum Beispiel vor 5 Jahren. Als wir starteten, war Nachhaltigkeit ein ziemlicher Hype. Jeder wollte grün sein. Und wie vorher schon angesprochen, der Wind hat sich deutlich gedreht, sowohl politisch, man denke an Trump, der Bestrebungen europäischer Unternehmen im Bereich Diversität sanktioniert, als auch tatsächlich bei dem I, der ökologischen Nachhaltigkeit, wo eben die Omnibusverordnung jetzt immer wieder hinausgeschoben und abgeschwächt wurde. Die Gründe sind klar, Politik und auch die Narrative, aber auch eine gewisse Regulatorik-Müdigkeit innerhalb der EU. Und dass wir in einem solchen Umfeld trotzdem den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewinnen konnten, bedeutet für uns, wir sind nicht einfach nur Gutmenschen oder die grünen Berliner, die irgendwelche Luftschlösser bauen, sondern wir machen nachhaltiges und profitables Geschäft. Und die Nachhaltigkeit hört natürlich für uns nicht nur beim CO2-Sparen auf, sondern zieht sich auch durch unsere Unternehmenskultur. Wir haben zum Beispiel Mitarbeitende aus über 41 Nationen. Wir leben Diversität in den Teams und in meiner Person auch bezüglich Female Leadership. Und worauf ich als CFO besonders stolz bin, wir haben keinen realen Gender Pay Gap in den bereinigten Daten. Das bedeutet, wir haben auch Equal Pay entsprechend umgesetzt. Es ist auch ein kleiner Beweis, dass man ein erfolgreiches Scale-up führen kann, ohne seine Werte an der Garderobe abzugeben und auch in dieser harten Welt der Startups, der Scale-ups und der Venture-Capital-Finanzierungen wirklich Nachhaltigkeit gelebt werden kann.
Ja, eine ganz, ganz großartige Leistung, finde ich auch. Es ist viel wichtiger, funktionierende Businessmodelle, wo die Nachhaltigkeit wesentlicher Bestandteil ist, darzustellen, als Greenwashing zu betreiben oder nur sich grün anzustreichen. Aber du sagtest, dass ihr und du auch Nachhaltigkeit weiterfasst und hast schon von Female Leadership gesprochen. Das bringt uns ein bisschen zu deinem zweiten Steckenpferd. Du hast ja mit anderen zusammen den Female Finance Circle gegründet. Was ist das? Was hat dich dazu gebracht und wo nimmst du die ganze Zeit her?
Eigentlich eine sehr, sehr unschöne Erfahrung auf einem CFO-Dinner. Ich war die einzige Frau unter 34 Männern. Es wurde sehr laut, es wurde sehr alkoholschwanger und es war einfach ein Abend, wo kaum echter Austausch oder Sparring oder überhaupt nur ein Mitteilen der innersten Gedanken stattfand. Ich habe dann online ein bisschen rumgeschimpft und gemerkt, dass es sehr vielen ähnlich geht, unter anderem meinen 3 Co-Gründerinnen. Und wir haben uns dann ein bisschen zusammengesetzt und letztlich im Januar 2024 den Female Finance Circle gegründet, weil die Luft für die Frauen in den Top-Finance-Rollen nach oben hin deutlich dünner wird. Wir brauchen einen ungefilterten Austausch. Wir wollen einander unterstützen und genau das tun wir. Es gibt ja immer noch das Vorurteil, dass Finance eine rein männliche Domäne ist und es stimmt auch, es gibt deutlich mehr männliche als weibliche CFOs. Die müssen wir aber auch deutlich sichtbar machen, um Rollenvorbilder zu schaffen für die jüngeren Generationen, um einfach auch zu zeigen, eine Karriere in Finance ist für Frauen möglich und ist für Frauen attraktiv. Und wir sind kein Netzwerk, das einfach nur Kaffee klatscht. Wir diskutieren über Refinanzierung, wir diskutieren über Equity-Runden, aber auch Governance. Wir haben angefangen, gemeinschaftlich in Startups zu investieren. Mit unserer Seitenlinie, den Wagnisweibern, haben wir nie so geplant. Wir haben eine Art AK Neurodivergenz, wo wir gemeinsam die krudesten Sachen machen, um die Gehirne auszulasten. Aber auch Arbeitskreise zum Beispiel wie Sichtbarkeit oder wie Beirat-Aufsichtsrat, wo wir schauen, dass wir unsere Kompetenten auf vielen Ebenen gesellschaftlich und in Unternehmen einbringen können. Wir glauben, diverse Führungsteams liefern bessere finanzielle Ergebnisse und der Female Finance Circle hilft dabei, dass wir diejenigen Frauen, die es drauf haben, sichtbar machen und in die Positionen bringen und sie dort erfolgreich halten.
Eine ganz spannende Geschichte. Also das mit der männlich dominierten Welt im Finance ist bei uns in der Branche auch so, wobei es viele junge Steuerberaterinnen gibt, die auch Impulse setzen und anfangen, die Branche ein bisschen aufzurollen. Aber die spannende Frage ist, was muss sich eigentlich strukturell verändern, damit es ganz normal wird und damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen können?
Ich glaube, gute Beispiele helfen schon. Einerseits und andererseits immer wieder Unterstützung. Und die Unterstützung werden Frauen im Gegensatz zu Männern deutlich weniger anfragen. Was hilft da, wenn man einfach erlebt, dass ein Netzwerk da ist und einen mittragen kann anhand von anderen Beispielen? Denn dann wird sich eine Frau viel eher trauen, wenn sie selbst einerseits eine inhaltliche oder auch eine Soft-Skills-Frage hat, auf das Netzwerk zuzugehen und das Wissen dort anzuzapfen. Denn das Wissen ist ja da, man muss sich nur trauen und aufraffen, die Frage zu stellen und um Hilfe zu bitten. Dann, auch in gemischten Netzwerken übrigens, wird man ganz überwiegend die Hilfe auch erfahren.
Vielen Dank für den Eindruck. Jetzt habt ihr als informelles Netzwerk ja angefangen und zum Jahreswechsel eine gemeinnützige UG gegründet. Was versprecht ihr euch davon? Warum habt ihr das so formalisiert?
Naja, wir waren ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen von unserem Erfolg. Wir sind mit 30 Frauen gestartet und sind innerhalb eines Jahres auf über 200 angewachsen. Das heißt, es ist klar, wir müssen uns jetzt professionalisieren. Wir können nicht mehr mit einer For-Free-Google-Adresse und irgendwie WhatsApp-Gruppen agieren, sondern wir brauchen ein Vehikel, das uns einfach ermöglicht, zum Beispiel professionelle Strukturen zu schaffen, sowas wie Tools einzukaufen, eine professionelle Website zu hosten, aber auch Spenden anzunehmen, damit wir Expertinnen als Speakerinnen fair honorieren können, damit wir mal Merch anbieten können, ohne dass es irgendeine unserer Frauen am Abend irgendwie vorstreckt und dann noch verschickt. Und wir können als gemeinnützige UG natürlich auch Spenden annehmen und Zuwendungsbescheinigungen ausstellen. Das ist aus unserer Sicht die Basis, dass wir Förderer gewinnen können, die unsere Mission langfristig unterstützen. Rechtstechnisch haben wir ziemlich lange gekämpft, ob es ein Verein oder eine gemeinnützige UG oder GmbH werden soll. Da geht ein dickes Dankeschön an die Karin Heinzel von MentorMe, die sich klar für eine gemeinnützige UG ausgesprochen hat und uns sogar ihre Satzung zur Verfügung gestellt hat. Wir sind alle Geschäftsführerinnen. Wir wissen, wie dieser Teil des Wirtschaftslebens geht. Verein ist ziemlich altmodisch, ziemlich mühsam und die UG ist dagegen agil. Wir sind erfahrene Geschäftsführerinnen und können damit gemeinnützig, aber auch rechtssicher agieren.
Ja, ganz spannend und vielen Dank für das Teilen von diesen Erfahrungen auch zur Struktur. Wir sind auch immer mal im Impact-Bereich unterwegs und sehen die unterschiedlichen Modelle, die da passieren. Von daher ist das sehr wertvoll. Die Hot Topics in der Community gerade heute, was ist das, was euch bewegt am meisten?
Naja, wir sprechen ja gerade im Januar. Das heißt, es ist definitiv das operative Überleben. Die meisten haben ihre Budgets schon finalisiert, einige wenige noch nicht. Bei denen ist Budgetplanung an oberster Stelle und dann gleich gefolgt vom Jahresabschluss, den man ja typischerweise auch in Q1 abschließen will. Natürlich auch unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen. Die Rezession schwingt mit und es bedeutet eben nicht nur eine gnadenlose Wachstumsplanung zu erstellen und dann einzuhalten, sondern auch Geschäftsmodelle resilienter zu machen und dann anhand des Budgets sehr präzise zu steuern, um die Unternehmen innerhalb der Gewinnzone oder jedenfalls innerhalb der Cash-Suffizienz zu halten. Dann natürlich Weiterbildung und auch Technologie. Einerseits die besten und leistungsfähigsten Finance-Tools, die sich in verschiedenen Größenklassen in Unternehmen empfehlen, aber auch KIs. Da geht es weniger um uns selbst, sondern eher darum, wie wir unsere Teams schnell genug weiterbilden können, um den Anschluss nicht zu verlieren und Effizienzen zu heben. Auch natürlich ein Thema Compliance und Sicherheit, das ist der EU AI Act, wenn wir wieder auf das Thema KI gehen, aber auch ESG-Reporting und Cybersecurity, das ja einige Unternehmen in den letzten Jahren betroffen hat. Ein Datenleck ist heute ein existenzielles finanzielles Risiko und deswegen sollten sich auch Finance-Teams und CFOs damit befassen.
Spannende Themen, die nicht nur euch in eurem Circle betreffen, sondern die ganze Finance-Welt gleichermaßen. Und ich finde es toll, dass du und ihr euch so engagiert, damit das gesehen wird und wir diese unterschiedlichen Behandlungen, die es immer noch gibt und auch die unterschiedlich besetzten Panels endlich etwas diverser hinbekommt, damit es besser wird. Zum Ende habe ich noch zwei ein bisschen persönlichere Fragen zu dir. Du bist ja sehr erfolgreich, hast viel Verantwortung, engagiert dich. Was hat dich auf deinem Weg, auf diesem Weg besonders geprägt, beruflich und persönlich?
Ich denke, das Fundament ist definitiv harte Arbeit, zum Beispiel in der Uni mit Studienabschluss und Promotion nebenbei. Bei McKinsey, das sind schon echte Trainingslager. Ebenso, wenn man aus einem bestehenden Unternehmen ausgründet und eigentlich auch jede Anfangsphase bei einem neuen Startup, wo man sehr, sehr schnell operative Disziplin lernen muss. Sich auch mal in was festbeißen, bis man es wirklich verstanden hat. Das ist eine sehr wirkungsvolle Fähigkeit. Gleichermaßen sage ich immer, ich kann mich schlecht fokussieren. Ich bin eine Multifokallinse. Ich bin vielseitig unterwegs. Ich bin CFO. Ich bin Angel-Investorin. Ich habe den Female Finance Circle. Ich habe gerade ein Buch geschrieben und abgegeben und bin auch als Aufsichtsrätin tätig. Das ist für mich alles zusammengenommen kein Stressfaktor, sondern eine Kraftquelle dadurch, dass ich verschiedene Rollen ausüben kann und die sich gegenseitig befruchten. Die Insights aus dem Angel Investing zum Beispiel machen mich zu einer besseren CFO und die Themen, die andere Frauen in den Female Finance Circle einbringen, lassen mich das ein oder andere Thema in unserem Unternehmen vermeiden. Dieses Rauschen auf den verschiedenen Kanälen hilft mir, dass ich strategisch wach bleibe und gerade dieser strategische Übersichtsblick ist einer, den ich in der Aufsichtsratsrolle wahrnehmen darf. Das Wichtigste für mich ist aber, dieses Modell funktioniert natürlich nur, wenn starke Teams hinter mir stehen. Ich investiere auch viel Zeit und Energie darin, Teams aufzubauen, die fachlich brillant sind und es deutlich besser wissen als ich, aber auch eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der wir einander vertrauen können und einander den Rücken frei halten. Nur weil mein Team vieles im Griff hat, habe ich die Möglichkeit, dann mal 2 Wochen weg zu sein und mich zum Beispiel nur um das Thema Refinanzierung zu kümmern oder später einen Deep Dive in People und Culture zu machen, wenn es zu dem Zeitpunkt gerade nötig ist.
Vielen Dank. Tolle Beispiele. Das Thema harte Arbeit ist eins, was heute nicht so populär ist. Das ist auch ein Unterschied als zu viel arbeiten. Es geht um richtig arbeiten und auch mal reinknien. Und die Vielseitigkeit ist auch etwas, was mich persönlich bewegt und mir sehr wichtig ist, unterschiedliche Impulse aus unterschiedlichen Bereichen kennenlernen, Erfahrungen teilen, andere Erfahrungen hören und daraus wachsen und für sich und sein Unternehmen das Beste machen. Wir sind fast am Ende und du hast jetzt noch einen Wunsch frei, einen für die Zukunft. Egal ob beruflich, gesellschaftlich oder privat, was ist dein größter Wunsch?
Ach, ich würde sagen, normalerweise eröffnen einem Feen doch gleich drei Wünsche, oder? Also würde ich sagen, beruflich wollen wir mit Everfund zeigen, dass wir nach den Meilensteinen 2025 den 100 Millionen Umsatz und die neue Refinanzierungsmöglichkeit richtig loslegen. Und das Ziel ist, die Skalierung so voranzutreiben, dass Kreislaufwirtschaft im Tech-Bereich weltweit zum Standard wird. Wir haben bewiesen, dass es wirtschaftlich funktioniert. Jetzt geht es wirklich um Ausdehnung unseres Geschäftsmodells. Gesellschaftlich, Female Finance Circle, ich wünsche mir, dass wir weiterhin so mutige und anpackende Mitglieder finden, die uns stärken, die gemeinsam zum größeren Ganzen beitragen und dass wir Female Leadership im Finanzbereich nicht immer nur diskutieren, sondern wirklich auch umsetzen. Wir brauchen mehr Frauen, die große Zahlen bewegen können und dazu möchte ich und möchten wir die Plattform schaffen. Persönlich schaue ich mit viel Vorfreude in den Sommer. Da steht der Buchlaunch an. Ein Projekt, in das schon viel Herzblut und auch viel Zeit geflossen ist und mit dem ich auch Erfahrungen an die nächste Generation der CFOs weitergeben möchte. Und ich bin gespannt, wie das laufen wird. Es ist für mich ein großes Learning und auch darauf freue ich mich sehr.
Vielen Dank für deine drei Wünsche. Dem bleibt nichts hinzuzufügen, liebe Veronika. Vielen Dank für die ganzen Insight in dein Leben, deine Leidenschaft für das Female Finance Circle Projekt und für die Insights in Everfund. Ich wünsche dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus München.